Es ist vollbracht. Weihnachten ist rum. Silvester auch. Und in Tüßling gehen wir jetzt in Fasching. Ein schönes Bild unserer Welt. Die Weihnachtsmärkte heißen Tüßling nicht mehr Weihnachtsmarkt, die heißen jetzt Winterwunderland. Walt Disney in Kleinformat mit riesen Kosten an Eintritt. Zum Glück tangiert uns das alles nicht. Wir sind ja bewahrt in Jesus. Er gibt uns immer wieder so die Signale, was wir brauchen und nicht. Und das meiste, was so außen rum schwebt, brauchen wir nicht, wenn wir klug sind. Manchmal sind wir das nicht, dann gehen wir halt auch über die Stränge. Ja, die Jahreslosung prüft alles und das Gute behaltet. Es gilt nur für die Gemeinde, nur für uns. Weil Paulus füllt diese zwei kleinen Worte eigentlich vorher mit einigen guten, hier steht Ermahnungen für das Gemeindeleben. Was glauben wir Christen? Was macht uns froh? Gott ist uns in Jesus Christus begegnet. Wir haben einen neuen Bund, eine neue Möglichkeit, Gottes Kinder zu sein. Und dieser Jesus ging ans Kreuz für uns, damit das, was wir nicht können, wo wir falsch liegen, wo wir manchmal über die Stränge schlagen, wenn wir es bereuen, zu vergeben. Und dieser Jesus Christus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden. Und nun wissen wir, dass auch wir die Chance haben, ewiges Leben zu haben. Ein Geschenk Gottes in Jesus Christus. Und er ist aufgefahren zum Himmel, um zu sitzen zu Rechten Gottes, wie das Wort Gottes sagt, um von dort auch wiederzukommen. Je älter man wird, umso mehr hat man Sehnsucht, dass es geschieht. Man hat schon so viel erlebt, was man einfach nicht erleben wollte, aber man wurde nicht verschont. Und das Maranatha liegt einem ab und zu ganz schnell auf der Zunge. Herr, komme bald. Im Schwäbischen gibt es noch ein anderes Wort. O Herr, schmeiß Hirnra. Das heißt, schmeiß Gehirn runter, dass die Menschen wieder vernünftig werden und das tun, was du uns eigentlich vorgegeben hast. Aber gehen wir zurück zu den Ermahnungen zum Gemeindeleben. Ich denke, das ist ein guter Anfang im Jahr, dass wir uns erinnern, was wir eigentlich so tun könnten, vielleicht sogar sollten. Da schreibt Paulus, wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Das sind die Ältesten gemeint. Pastoren gab es damals noch nicht. Der Apostel war so der Oberpastor. Aber es gab Leiter. Und Leiter haben leider die Aufgabe, auch manchmal den Dingen zu wehren, die sich in der Gemeinde ein bisschen komisch entwickeln. 21 Jahre Leiterschaft haben mir da viele Erfahrungen geschenkt. Die meisten waren gut, aber es gibt auch Erfahrungen im Leiten, die einem weniger Freude machen. Peter hat es damals gut getroffen. Der Peter, als ich aufgehört habe, hatte mir eine CD gebrannt mit dem Titel »Ich wollte euch nur dienen«. Das ist der Job des Leiters. Dienen, nicht herrschen, nicht bestimmen, wo es längst geht, weil im Endeffekt seid ihr alle in der Gemeinde Mitleiter, Mitdenker, auch mit Leider, aber auch mit Freuer. Ihr habt den gleichen Job eigentlich wie die Ältesten, zu sehen, was Gott in dieser Gemeinde baut und ja, einen Platz zu finden, um mitzubauen. Aber die Leiter, ja, sie brauchen Verständnis, sie brauchen Hilfe, vor allen Dingen brauchen sie Gebet. Ich weiß, dass die Emmy, unsere Schwester, die ganz schlecht schlafen konnte nachts, immer gesagt hat, Hubert, wenn ich nicht schlafen kann, dann bete ich für Reinhard und dich und die ganze Gemeindeleitung. Ich meine, wir haben damals wirklich viel Segen erlebt über ihre Treue. Man kann es auch übertreiben. Manche nannten mich damals Chef. Ich war zwar Küchenchef, aber nicht Chef der Gemeinde. Ich habe mit euch damals viel Gutes erlebt, weil wir gemeinsam einen guten Weg gingen. Und wir durften wachsen. Und am Schluss hat Gott gesagt, werdet nicht eingebildet. Dann haben wir ein etwas weniger schönes Erlebnis gehabt. Aber das ist, wie sagte Hochkanzler Kohl, Geschichte. Es ist vorbei und wir wachsen wieder. Und wir haben wieder viele treue Glieder in unserer Gemeinde. Und dass ihr sie in umso mehr in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Lebt in Frieden miteinander. Das ist so ein grundsätzlicher Wunsch, dass eine Gemeinde in Frieden lebt und seine Ältesten, sein Pastor, die nötige Achtung und ja auch Begleitung schenkt. Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Es gibt sie, die Menschen in der Gemeinde, die manchmal Schwierigkeiten machen, ob ihres Lebensstils oder ja, ihrer theologischen Ausrichtung. Wir müssen sie tragen. Wir müssen ihnen helfen und wir dürfen sie nicht von heute auf nachher quasi verdammen, verurteilen. Das steht uns nicht zu. Aber wir dürfen ihnen sagen, was falsch ist an dem, was wir an ihnen sehen. Und das in Liebe und, wie hier Paulus schreibt, in Geduld, Langmütigkeit für jedermann. Wir haben auch die, die immer zweifeln an dem, was die Gemeinde tut. Ich weiß immer, Kurt Moritz, der oben wohnte, wenn wir ein Zelt wieder planten, und das war ja immer mit Aufwand verbunden. Ach, warum machen wir denn das? Es bekehrt sich doch eh keiner. Und jedes Mal haben wir nach dem Zelt mindestens einen in die Gemeinde getauft. Und jedes Mal. Und ich habe ihm gesagt, Gott, schau, wenn einer sich bekehrt, ist oben im Himmel Party. Gönne denn da oben da auch mal eine Freude. Und ja, die Kleinmütigen gibt es halt auch. Aber wie gesagt, wenn dann Gott handelt, werden auch sie froh und sehen, dass man einfach glauben muss. Die Schwachen, ja. Mir hat mal der Gemeindeleiter meiner alten Gemeinde zu Hause gesagt, Hubert, bist du stark? Ich musste feststellen, wenn ich mich genau betrachte, gehöre ich genauso zu den Schwachen, wie die, die nicht unbedingt immer so mit viel Euphorie und Kraft ihr Leben gestalten. Auch ich brauche die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb können wir die Schwachen tragen. Und wir sollten vorsichtig sein, jemand als schwach zu bezeichnen. Sie sind oft die Geduldigen, die Barmherzigen und Gnädigen in der Gemeinde, weil sie sich um ihre eigenen Situation gewiss sind. Sie sind die Letzten, die verurteilen werden oder beurteilen werden. Deshalb langmütig sein gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allzeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Wir haben eine Zeit, wo das Böse überhand nimmt, wo man meint, es gibt gar nichts mehr Gutes. Und da schleichen sie so ganz leise Rachegedanken im Hinterkopf. Wie kann ich dem das heimzahlen, was er mir angetan hat? Steht uns nicht zu. Auch hier sollen wir ertragen, sollen wir wissen, dass Gott nichts umsonst an uns heranträgt. Es ist manchmal eine Prüfung. Aber wenn ich sicher bin, wer mir hilft, dann weiß ich, dass es das Wort Gottes und sein Geist ist, das mich einbremst in bösen Gedanken, in Rachegedanken, in wie zahle ich das dem anderen heim. Wer sich da von Gott bewegen lässt, wird reich gesegnet werden, denn das wird gesehen werden. Das wird bemerkt werden, dass man nicht vergilt in dem Maß, wie der andere einem Böses getan hat, sondern dass man fähig ist zu vergeben, die Barmherzigkeit Gottes, die wir haben, auch weiterzugeben. Und wie sagt Paulus einmal, tut ihnen Gutes, die euch Böses getan habt, das sind wie Kohlen auf ihrem Haupte. Das werden sie nicht vergessen. Das wird ihnen immer im Gedächtnis bleiben, wie ihnen Barmherzigkeit widerfahren ist. Und jetzt kommt es ganz dick. Freut euch alle Zeit. Ist ein richtig großes Fass, was hier der Paulus aufmacht. Freuen, wenn ich um mich herum gucke, wenn ich diese komische Zeit, in die wir leben, betrachte. Freude ist das Merkmal eines Christen. Warum freuen wir uns? Weil wir das glauben, was ich euch vorhin gesagt habe. Wir haben eine ganz andere Dimension der Freude. Das ist hier nicht äußerlich oder materiell. Nein, das ist geistlich. Wir haben ein Ziel, wir haben einen Weg und wir haben einen Heiland und wir haben den Geist, den er uns geschenkt hat, der uns tröstet, der uns immer wieder sagt, das ist, wie es ist. Aber ich bin, wie ich bin. Das ist der Name Gottes. Ich bin für euch da. Ich sehe euch. Ich verlasse euch nicht. Ich trage euch, auch wenn es um euch herum noch so verrückt zugeht. Habt keine Angst. Freut euch. Paulus sagt es im Galaterbrief, freut euch. Und auch mal sage ich euch, freut euch. Der Herr ist nahe. Das gilt es zu glauben. Darauf gilt es zu hoffen und das soll unser Herz füllen und darüber sollen wir Freude haben. Ich weiß, da steht so viel Menschliches, so viel Sichtbares dagegen. Aber wir können uns jeden Tag neu von Gott diese Freude schenken lassen. Freut euch alle Zeit. Ja, wir sind herausgerufen aus dem verkehrten Geschlecht, wie das Petrus predigt in seiner Pfingstpredigt. Wir sind herausgenommen zu einer Freude, die die Welt nicht versteht, aber die Gott uns schenken möchte. Ich denke, wir müssen uns da einfach öffnen, einfach mehr glauben und einfach Gott hier Vertrauen schenken, dass das kein Satz ist, der nur so dahergesagt ist, sondern Tatsache. Ein Geschenk, das unser Leben bereichern soll. Und wenn diese Freude ansteckt, dann glaube ich, werden auch andere neugierig werden. Wenn ich mich persönlich betrachte, ich bin da kein Held. Ich bin gern schnell irgendwo angefressen von dem, was um mich her passiert. Aber ich will es, nachdem ich es gelesen habe und vielleicht auch ein Stück weit begriffen habe, ernst nehmen, dass unsere Auszeichnung als Christen, als Nachfolger Jesu die Freude ist, die Unbeschwertheit in seinem Geist und im Glauben. Und vielleicht kann diese Unbeschwertheit auch alles Schwere leichter machen, neu einordnen, nicht mehr in dieser Bedeutung lassen, wie es menschlich wohl möglich ist, sondern eh im Licht Gottes Segen sehen und damit marschieren, unser Leben gestalten. Dann kommt noch so ein, wo man sagt, geht es überhaupt? Betet ohne Unterlass. Wir sind Ebenbild Gottes. Das heißt, wir sind Kinder Gottes. Wir haben einen direkten Kontakt zu unserem Vater. Wir sind hineingenommen in sein Denken, in sein Wirken, in das Leben, das er uns geschenkt hat, als Schöpfer Himmels und der Erden. Beten ohne Unterlass hat nichts mit Ritual zu tun. Mit Anbetung ist gut, gehört dazu. Fürbittegebet gehört auch dazu. Aber Gebet ist schon, wenn ich morgens aus dem Haus gehe und ins Auto steige. Zu denken, Herr, bewahre mich, führ du mich und gib, dass nichts passiert. Ich bin in den 80er oder 70er Jahren oft von Stuttgart nach Weiding gefahren, weil ich dort meinen Job hatte. Und da bist du dann abends um 8 ins Auto gestiegen, damit du damals war es 10:30 im Hotel warst. Und da habe ich oft gesagt, Herr, das sind jetzt 4 Stunden, wo ich da auf der Autobahn bin und dann die B12 damals, mittlere Katastrophe, im Oktober noch mit viel Nebel. Da war ich manchmal so richtig verzagt, so gespannt, beinahe ängstlich, womöglich passiert was. Und dann dachte ich, nee, red mit ihm. Sag's ihm, dass du ihn brauchst auf dieser Fahrt. Und ich bin jedes Mal gesund angekommen. Und es gibt eigentlich nichts, wo ich nicht immer wieder anfange, mit Jesus zu reden. Wo ich sage, Herr, da und da habe ich die und die Gedanken und ich kann mich mit ihm unterhalten. Er bestätigt sich, er redet mit mir, er tröstet mich. Und eigentlich sein größtes Credo ist immer, Hubert, wenn auch alles schief geht, bleib dran. Lass dich nicht beirren, bleib mir treu, bleib im Glauben, bleib in dem, was ich euch verheißen habe. Und ich will dir Frieden schenken. Es ist Friede, der in diesem Reden mit Jesus Christus ins Herz kommt. Das ist eine Tatsache, ein gutes Geschenk, ein lebendiges Zeichen, dass Jesus lebt und dass wir mit ihm unterwegs sind. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch so ein Ding, in allem dankbar sein. Aber ich denke, da ist einfach die Gegenwart Gottes ein Attribut, das uns das wirklich tun lässt. Dass auch Dinge, die uns nicht gefallen, letztendlich von uns hinterfragt und von Jesus begleitet, Grund zur Dankbarkeit werden. Es gibt Krankheit und man tut sich hart, dafür dankbar zu sein. Adi und ich wissen nicht, warum wir Corona hatten jetzt über die Weihnachtszeit. Wir hatten unsere Kinder eingeladen. Es wäre ein großer Aufwand gewesen. Wir durften gesund werden. Adi zuerst. Und nachdem sie mich angesteckt hatte, ich hinterher. Es war eine Zeit der Ruhe, der Erholung. Und es war einfach anders als gedacht. Aber wir waren nie böse drum. Wir waren eigentlich ganz froh. Man sagt man so, man weiß nicht, wozu es gut war. Es gibt viele Dinge, die uns schwerfallen zu danken. Aber wenn wir vielleicht einmal anfangen, all das, was geschieht um uns herum und mit uns, mit den Augen Gottes zu betrachten, ich glaube, dass Gottes Geist uns immer Dankbarkeit schenkt, weil er hat uns auch in schweren Zeiten begleitet. Er hat uns auch da nicht im Stich gelassen, er war da. Und worüber können wir mehr danken als über das Dasein Gottes, seine Begleitung, seinen Segen? Dank ist, glaube ich, das nächstgrößte Attribut einer Nachfolge Christi. Wer Gott dankt und ihm die Ehre gibt, der bezeugt wohl auf die beste Art und Weise, dass er ist, dass er unser Leben in der Hand hält und dass er vor allen Dingen uns die Gabe der Liebe schenkt. Den Geist dämpft nicht. Ein evangelischer Theologe hat es einmal so beschrieben, dass Martin Luther Schwierigkeiten hat mit der Schwärmerei. Das heißt, mit den damaligen ersten pfingstlichen Bewegungen, da gab es schon ganze Städte, die darunter litten, und Thomas Münzer ganze Kriege, die Bauernkriege angezettelt hatten. Und deshalb hat eigentlich Luther all das, was so ein bisschen Feuer hat, ein bisschen anders ist als das, was wir so unter Normalität im Christenleben verstehen, als Schwärmerei abgetan. Und so ist auch jegliche Geistesgabe ein bisschen in den Hintergrund getreten. Man hatte Angst davor. Was passiert, wenn? Haben wir heute noch. Aber es gibt sie. Es gibt den Geist Gottes, der bewegt auf Art und Weisen, die einen normalen Ablauf manchmal doch ein bisschen was Besonderes verpassen. Den Geist dämpft nicht. Das heißt auch Prophetie, Reden im Geist. All das ist da, ist erwiesen, steht im Wort Gottes. Und wir sollten da offen sein, weil hier kommt am Schluss dann eigentlich das, was ausschlaggebend ist. Die Weissagung verachtet nicht. Hört auf das, was Geschwister sagen, was zukunftsträchtig, aber was auch reell in der Gegenwart stattfindet. Lasst euch nicht verwirren, nehmt an und dann kommt es eben. Prüft alles, das Gute behaltet. Und Geschwister, da sind wir alle aufgefordert zu prüfen. Einzelmeinungen, Gruppenmeinungen, Bewegungen anhand des Wortes zu prüfen und letztendlich dann auch das Gute zu behalten. Denn auch das, was der Geist der Gemeinde schenkt, ist gut, bringt vorwärts, macht froh, gibt neue Sichten und es verändert auch. Und die Kirche hat sich verändert. Auch wir Freikirchen haben uns verändert. Und da müssen wir einfach zugeben, es war nicht alles schlecht. Wir sind viel freier geworden. Wenn ich denke, dass mein Schwager nicht in den Fußballverein durfte und mein Benny, der kickt heute noch, es ist vieles besser geworden. Einfach, weil Willow Creek sagt es ja, geht in die Welt hinaus, geht in Vereine und bezeugt euren Glauben und schottet euch nicht ab. Wir sind lebendige Menschen und durch Jesus Christus auch lebendige Kinder Gottes. Und deshalb dürfen wir uns auch bewegen mit unseren Gedanken, mit unserem Körper. Und wir dürfen gemeinsam prüfen. Ich denke immer, wenn sowas passiert, was wir nicht so richtig einordnen können und wir dann gleich so ohne mich, dass wir den Mut haben, miteinander darüber zu reden, miteinander zu prüfen, miteinander Dinge zu entscheiden, die für uns als Kinder Gottes und als Gemeinde gut sind und dann einen Weg beschreiten, den wir dann mit Sicherheit von Gott vorgewiesen bekommen. Er begleitet uns dann, wenn wir in Liebe uns begegnen, im Prüfen und im Hinterher-Tun. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Das ist eindeutig. Das ist klar. Lasst euch mit nichts ein, was euch von Jesus Christus, von Gott trennt. Auch von ja, Reden und von theologischen Sichten, die letztendlich mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben. Heute wird die Bibel zerpflückt, die historisch-kritische Auslegung in vielen Dingen. Ja, es ist gut, die Bibel und das Wort Gottes im Kontext zur damaligen Zeit zu betrachten, aber das entbehrt nicht der Pflicht, trotzdem Gottes Wort zu folgen. Mit Einschränkungen, sage ich ganz ehrlich. Es gibt Dinge, warum da Menschen heute noch rummachen, die verstehe ich nicht. Ich weiß, ich werde Gott oben nicht, auch nicht fragen später, warum ich das nicht verstanden habe, weil dann ist es unnötig. Wer mal da oben bei Gott ist, der hat keine Fragen mehr. Der ist nur noch happy. Hoffentlich bald. Und wir können uns auch gegenseitig helfen, dass uns das Böse nicht anficht. Dass wir uns ermuntern, wenn wir merken, dass der Bruder, die Schwester Probleme hat. Helfen, verstehen, mittragen, korrigieren, aber wie am Anfang gesagt, mit Geduld und ohne Hektik. Und vielleicht was ganz wichtig ist, das habe ich in meinem Leben oft erfahren, da ist so das Offensichtliche, bah, böse. Und keiner fragt, woher kommt die Schwester, woher kommt der Bruder, was war seine Vergangenheit, was war seine Kindheit, was war sein Lebensweg, seine Begegnungen, seine Prägung. Und keiner von uns kann dem entgehen, was ihm geschieht in Kindheit, später in der Entwicklung. Die Menschen, die um ihn herum waren. Jeder kann froh sein, der in einem christlichen Elternhaus aufwächst, mit Eltern, die Geduld hatten, Liebe hatten und sich ihm angenommen haben. Aber es gibt auch das andere. Und aus so einem, ja, Weg herauszukommen, ist ein Wunder und ein Geschenk. Und dafür können wir nur dankbar sein, wenn ein Mensch, der so in komischen Verhältnissen gelebt hat, einen neuen Weg in Jesus Christus findet, in einer verständnisvollen Gemeinde, die ihn aufnimmt, so wie er ist, die ihn begleitet und die mit Freude seinen Weg betrachtet, wie immer mehr und mehr ein Kind Gottes wird und in ihm Bewahrung hat. Wünsche ich uns allen für dieses neue Jahr, dass wir es erfahren, dass wir begleitet sind, Bewahrung haben und dass Gott Verständnis hat für jeden von uns, für seinen Weg, sein Leben und so wie er ist. Und er ist es auch, der helfen kann, dass Dinge besser werden. Amen.